In der zweiten Folge sprechen wir über Testmuster, Pressereisen und sogenannte NDAs und wie solche Faktoren eine publizistische Abhängigkeit von Videospieljournalismus zur Branche, über die sie berichten, verursachen kann. Ja, Anstoßpunkt für dieses Kapitel oder für den Einstieg überhaupt in den Report war, dass gerade große Videospielmagazine für eine tagesaktuelle Berichterstattung und eigentlich auch sonstige Videospielmagazine immer auf Zugang zu Informationen von Publishern, wie zum Beispiel Pressemitteilungen, Pressemeldungen angewiesen sind. Das geht aber noch weiter als das, sondern das können auch Testmuster sein, die man gerade zu großen Releases haben muss, damit man einen entsprechenden Test für die Leserinnen und Leser schreiben kann. Das können auch Pressereisen sein. Und es gibt dann noch ein paar andere Punkte. Ja, bei all diesen Sachen ist der kritische Punkt vor allem, dass durch diese Abhängigkeit, die ja faktisch gegeben ist, das war auch in den Interviews mit den Videospieljournalisten und Journalisten rauszuhören, dass das keiner leugnet, dass da natürlich eine Abhängigkeit besteht. Wenn der Publisher, der Hersteller des Videospiels sagt, nee, ihr bekommt kein Testmuster, einfach so. Und in einem gesunden Umfeld für Journalismus und die Branche wäre es natürlich so, und das war zumindest früher auch noch eine andere Situation als heute, dass die Publisher ein genauso großes Interesse daran haben, dass in großen Magazinen über das Spiel berichtet wird, als umgekehrt die Videospielseiten darauf angewiesen sind, diese Muster zu bekommen. Das hat sich mittlerweile aber durch Digitalisierung oder auch durch InfluencerInnen so verschoben, dass große Influencer, die meistens eher auch diesem Marketing zugeneigt sind, was Videospielhersteller betreiben, empfänglicher dafür sind oder eher beliefert werden, als das jetzt ein Videospieljournalist und eine Journalistin wäre, da man da immer auch mit rechnen muss, dass durchaus kritischer über diese Spiele berichtet wird, weil es eben kein Influencertum ist, sondern Journalismus. Das bedeutet, Publisher haben dann die Wahl, wem sie es schicken, und häufig, das ist in der Vergangenheit, gab es immer wieder Fälle, ein paar werden auch im Report genannt, gibt es immer wieder Fälle, in denen dann Redaktionen ohne erkenntlichen Grund Muster verweigert werden. Im Report ist ein Beispiel auch aus dem deutschen Raum bei der PC Games. Da habe ich mich auch mit dem Chefredakteur Lukas Schmidt nochmal drüber unterhalten, als es 2023, Anfang des Jahres, das Spiel Forspoken rauskam. Fantasy-Spiel für die PlayStation 5. Und da gab es dann plötzlich kein Testmuster. Die Redaktion konnte sich das selbst nicht erklären. Und natürlich erschließt das jetzt nicht direkt den Verdacht, okay, die haben nur nichts bekommen, weil sie sich irgendwie schlecht geäußert haben, zumal Lukas Schmidt auch meinte, dass es vorher jetzt keine besonders negative Berichterstattung gab. Aber daran sieht man eben schon diese Form von Willkür, die in dieser Beziehung besteht. Und das kann für Videospielmagazine, gerade große, die viele Berichte basierend auf diesen Spielen schreiben, halt ein Problem sein, wenn dann die Leser nicht das finden und die Leserinnen nicht das finden, was sie gerne lesen möchten, weil man kann noch nicht über das Spiel ordentlich berichten. In den Interviews war es so, dass die meisten bei Testmustern von allen Sachen jetzt die wenigsten Probleme sahen. Es gab natürlich Interviewte, die auch das sehr kritisch sehen, also Testmuster von Publishern zu erhalten, und die dazu übergegangen sind, diese Muster selbst zu kaufen, damit da keine Abhängigkeit besteht. Prinzipiell hat aber niemand gesagt, dass sie jetzt durch Testmuster sich in ihrer Berichterstattung eingeschränkt fühlen oder auch, dass sie jetzt Berichte anders schreiben, weil sie Testmuster bekommen. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich muss selbst aus eigener Erfahrung sagen, dass ich da schon ein paar kritischere Erlebnisse hatte, dass man zum Beispiel von einem großen Publisher eine Anfrage bekam, nicht eine Anfrage, dass man praktisch ein Pressemuster haben wollte, und das war an die Bedingung geknüpft, dass man mehr oder weniger überhaupt nichts Kritisches zu dem Spiel sagt, mit einer relativ fadenscheinigen Begründung. Und genau, das sind auch so Punkte, wo ich dann sage, ja, Testmuster sind auf jeden Fall ein Hebel für solche großen Publisher. Und was dazu kommt, ist auch das Thema geldwerte Vorteile. Also ich bekomme natürlich durch so ein Spiel, das kam früher auch häufig noch in der Originalhülle, heute sind es laut Interviews auch vor allem Keys, die man bekommt, aber die kann man auch meistens behalten. Also man bekommt da schon ein Vollpreisspiel für um die 70 Euro, 40 bis 70 Euro würde ich mal sagen. Mittlerweile sind Spiele ja auch teurer geworden. Das sehen auch die meisten Journalistinnen und Journalisten nicht als problematisch, vor allem, weil das ja auch Arbeitsmaterial ist, das sie brauchen, um darüber zu berichten. Auch das finde ich sehr nachvollziehbar. Was ich persönlich wiederum ein bisschen kritischer sehe, ist, dass es vor allem in der Vergangenheit, habe ich das auch persönlich bekommen, man eben nicht nur das Spiel in der Hülle bekommen hat, sondern auch irgendein Goodie, das sonst auch Vorbesteller bekommen. Also es waren wie so Pakete, die man auch teilweise bekommen hat. Es gab auch einen Fall bei einem Publisher, da habe ich ständig zwei Versionen des Spiels bekommen, obwohl ich ja nur eine brauche. Also auch von der gleichen Konsole, das konnte ich mir nie so richtig erklären. Das sind so Punkte, wo ich sage, finde ich persönlich schwierig. Und was dazu kommt, das wird auch im Report genannt, dass es nicht selten vorkommt, dass vor allem kleinere Blogs damit werben, dass man zwar kein Geld bezahlen kann, um ja, Tests zu honorieren, die jemand schreibt, aber man bekommt ja die Testmuster kostenlos. Und das ist so ein Ding, klar, das sind jetzt keine Journalistinnen und Journalisten, deswegen kann man es denen jetzt auch nicht verbieten, das zu schreiben, aber es zeigt halt, dass natürlich das Potenzial besteht, dass auch Testmuster als ein geldwerter Vorteil gesehen werden, der was ausgleichen soll, was man ansonsten nicht bezahlen könnte. Insgesamt im Report aber eher, ja, das noch nicht der größte Kritikpunkt. Ein bisschen heftiger waren die Reaktionen dann auch in der Breite bei dem Thema Pressereisen. Die werden immer mal wieder angeboten von großen Publishern, dass man Leute nach Amerika, irgendwo nach Europa fliegt, damit man dort ein Spiel antesten kann. Und das wurde von den meisten Redaktionen auch kritisch gesehen, vor allem weil so eine Pressereise laut deren Aussage gar nicht so nötig ist. Es wurde aber immer gesagt, man kann das nur dort richtig zeigen. Und ja, es ist halt eine Möglichkeit, exklusive Einblicke in die Spiele zu bekommen, auch Interviews mit den Entwicklern zu führen. Also es gibt da durchaus Gründe, warum es diese Pressereisen gibt. Nur die Nachteile für den unabhängigen Journalismus liegen vor allem darin, dass da eine starke Gefahr steht, sich beeinflussen zu lassen. Denn ich weiß aus Pressereisen aus dem Filmbereich, dass da durchaus mal tausende Euro für Unterkunft und Hotel gelatzt werden. Und wie es jemand schön im Report formuliert, das kann schon was, gerade bei Leuten, die neu in der Branche sind, das kann schon was mit den Leuten machen, mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Ja, der zweite Punkt ist, aus dem Filmbereich kann ich auch berichten, die Events, wo man dann war, das waren so abgekapselte Events, dass da natürlich auch kein Platz ist, um jetzt groß investigative, kritische Fragenrunden zu machen, sondern eher geht es darum, dass man sich gegenseitig Honig um den Mund schmiert und dann geht man mit ein paar netten Fragen wieder heim und kann ein Interview abtippen. Also der Mehrwert von solchen Pressereisen ist schon sehr fraglich, wird aber auch in den Interviews durchaus kritisch gesehen und scheint auch so in dem Konstrukt das größte Problem zu sein. Aber auch da möchte ich einen kurzen Ausschnitt aus dem Report vorlesen. Den Report, den ganzen, findet ihr übrigens, habe ich auch in der letzten Folge schon erwähnt, unten in den Shownotes, wenn ihr euch den gerne durchlesen wollt. Und jetzt lese ich euch einen Abschnitt vor, auch zum Thema Pressereisen. Pressereisen an teils weit entfernte Orte stehen für VideospieljournalistInnen zwar nicht jeden Tag auf dem Programm, sie sind aber gerade für größere Redaktionen schon lange üblich. Die Reisen, in denen JournalistInnen meist direkt zu den Entwicklerstudios oder zu anderen Events geflogen werden, sollen den PressevertreterInnen die Möglichkeit geben, vorab über noch nicht veröffentlichte Spiele zu berichten und gleichzeitig Interviews mit den EntwicklerInnen zu führen. Im Zeitraum zwischen Juli und September 2023 fanden so zum Beispiel 3 Pressereisen für die Spiele EA Sports FC 24, Marvel Spider-Man 2 und Assassin's Creed Mirage nach Amsterdam, London und Bordeaux statt, an denen auch RedakteurInnen von deutschen Magazinen wie GameStar oder PC Games teilnahmen. Die 3 Reisen wurden von unterschiedlichen Videospielstudios angeboten, was alle 3 Pressereisen gemeinsam haben. Die Studios bezahlten den anwesenden JournalistInnen Anreise und Übernachtung. Geschätzt werden Redaktionen wie der PC Games laut eigener Aussage pro Monat etwa 2 bis 3 Pressereisen von unterschiedlichsten Videospielstudios angeboten. Die Zahl der Reisen sei aber seit der Corona-Pandemie merklich zurückgegangen und häufig kämen EntwicklerInnen zur Vorstellung eines Spiels auch direkt in die Redaktion, sagt beispielsweise Heiko Klinge, der Chefredakteur der GameStar. Ja, und ein letzter Punkt, der zu diesen publizistischen Abhängigkeiten gehört, also in denen praktisch Videospielentwickler die Möglichkeit haben, mit bestimmten Hebeln die Berichterstattung auf dem Papier möglicherweise zu beeinflussen. Das sind sogenannte NDAs, Non-Disclosure Agreements, auch ja, man müsste es umschreiben mit Geheimhaltungsvereinbarungen, wenn neue Spiele erscheinen und PressevertreterInnen können diese Spiele vorher testen, muss man sich meistens dazu verpflichten, dass man zu bestimmten Sachen noch nichts sagt, dass man seine Tests zu dem Spiel erst zu einem bestimmten Datum veröffentlicht und das ist eigentlich gang und gäbe in der Branche. Also jeder oder ein Großteil der befragten JournalistInnen aus dem Report haben solche Erklärungen schon mal unterschrieben. in den Gesprächen gab es ein ambivalentes Verhältnis zu diesen NDAs. Einige sahen das nicht sehr kritisch, abgesehen von Strafzahlungen, die teilweise auch in solchen NDAs drinstehen. Also wenn man was verrät, dann muss man das und das bezahlen. Ich habe bei der Recherche jetzt keinen Fall gefunden, in dem Redaktionen größere Beträge zahlen mussten, weil sie sowas gebrochen hatten. Aber es kann natürlich passieren, wenn man so ein NDA häufiger bricht, dass man eben auch Konsequenzen spürt und nicht eingeladen wird zu Presseevents oder alles Mögliche. Oder eben auch keine Testmuster bekommt. Das ist auch wieder nur eine Mutmaßung, aber bei anderen Punkten sieht man ja auch, dass es durchaus Fälle gibt, in denen das naheliegend ist, dass man dann auf eine schwarze Liste kommt. Auf der anderen Seite, das ist auch ein wichtiger Punkt, den die Interviewten gemacht haben, es ist natürlich das gute Recht des Publishers, mit seinem Produkt zu sagen, ihr dürft nur berichten, wenn ihr das und das einhaltet, aber es macht natürlich eine unabhängige Berichterstattung schwerer, vor allem weil es zwei Lager in den Interviews gab. Die einen sagten, die Punkte, die man nicht nennen darf bei NDAs, sind in den meisten Fällen nicht wertungsrelevant für den Spieletest. Da geht es meistens um die Spoilervermeidung, worüber sich ja auch viele LeserInnen in den Kommentaren häufig beschweren. Und die andere Gruppe sagt aber durchaus, naja, wenn da bestimmte Figuren nicht genannt werden dürfen oder Gameplay-Mechaniken, dann ist das ja schon schwierig, wirklich einen kompletten Test zu schreiben. Und ein Publisher kann natürlich auch durch ein sehr spät gelegtes NDA, da gibt es auch einige skurrile Fälle, die mir die Interviewten berichtet haben, durch sehr späte NDAs kann natürlich eine negative Berichterstattung hinausgezögert werden oder verhindert werden. Also man sieht es häufig, mittlerweile auch bei Fans, die das dann schreiben, wenn ein Test zu einem Videospiel, zuletzt war das, glaube ich, bei Final Fantasy, dem Remake Rebirth der Fall, wenn man so einen Spieltest schon 2 Wochen vorher lesen kann, dann heißt es direkt, das ist wohl selbstbewusst, die wissen, dass da Qualität abgeliefert wird, während schon eine gewisse Art von Skepsis herrscht, wenn der Test erst am Tag oder einen Tag vorher zum eigentlichen Spielerelease erscheint. Also auch da ein sehr ambivalentes Verhältnis und ja, das sind die drei Hauptkomponenten, Haupthebel, bei denen Publisher und Videospieljournalisten und Journalistinnen aneinander geraten können und auch eine Beeinflussung der Berichterstattung auf die ein oder andere Weise nicht ausgeschlossen werden kann. In der nächsten Folge schauen wir uns dann aber an, das darf alles sein, also man kann sich, wie gesagt, vielen Sachen auch nicht entziehen, aber wie transparent gehen die Redaktionen mit solchen Sachen um? Wie nachvollziehbar ist es für Leserinnen und Leser, was da genau zu sehen war, über was man schreiben darf und was man bekommen hat von Publishern? Und wir schauen uns auch an, wie die Transparenz bei Werbung aussieht. Also wie finanzieren sich größere Videospielmagazine und welchen Einfluss nimmt da die Trennung von Werbung und Redaktion auf die Unabhängigkeit des Videospieljournalismus? Bis dahin, macht's gut!